Mein Name ist Gerd Fröhlich. Ich bin habilitiert unter anderem in Wissenschaftsforschung. Das ist jene Disziplin, die die Wissenschaften selbst, ihre Organisationsformen, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Belohnungsstrategien, vor allem ihre Belohnungsmechanismen untersucht. Also wie macht Mann, Frau Karriere in den Wissenschaften zum Beispiel. Und hier untersucht kritisch, wie evaluiert wird, also wie wissenschaftliche Leistung bewertet wird. Und sie befasst sich natürlich auch mit allen Abweichungen vom Wissenschaftsethos, Stichwort Betrug, Täuschung, Fälschung und so weiter. Ich trage vor Work in Progress. Ich bin auf so viel Verschiedenes gestoßen, dass ich mir schwer tue, das in einer halben bis dreiviertel Stunde jetzt zusammenzufassen und klar verständlich etwas zu sagen. Ausgangspunkt ist das wissenschaftliche Ethos bei Robert King Merton, einem ganz berühmten US-amerikanischen Soziologen und auch Wissenschaftsforscher. Und die Vielfalt, ich würde sogar sagen, die anarchistische Vielfalt von Wissenschaften, von Quasi-Wissenschaften, von quasi-wissenschaftlichen Aktivitäten, die fast alle nicht durch das Wissenschaftsethos erfasst werden. Das ist also die Hauptthese. Das Wissenschaftsethos normativ verstanden, ich werde es in Kürze sofort erläutern, da stehe ich voll und ganz dahinter. Ohne diese vier Forderungen, die Merton aufgestellt hat, gibt es keine ernsthafte, transparente, seriöse Wissenschaft. Aber leider, das hat er auch irgendwann im Kleingedruckten selbst zugegeben, ist dieses Wissenschaftsethos eigentlich nur auf die sogenannte öffentliche, öffentlich finanzierte Wissenschaft anwendbar. Aber nicht auf Auftragsforschung, Industrieforschung und so weiter und so fort. Robert King Merton hat unter anderem auch, wie viele andere, zum Beispiel Norbert Elias, die Auffassung vertreten, dass die nicht inhentierten Folgen sozialer Handlungen ein ganz wichtiges Thema sind. Das heißt, wir sollten immer sehr bescheiden sein und nicht glauben, wenn wir etwas aufstellen, wenn wir irgendeine Politik verfolgen, dass wir die soziale Welt steuern können ohne Probleme. Es kommt immer zu Nebeneffekten, zu Effekten zwischen verschiedenen Verhaltensweisen, Politiken etc. Und eigentlich könnte man zusammenfassen, wir können zwar viele Pläne machen, aber es kommt ziemlich garantiert was anderes zum Schluss dabei heraus. Wenn wir aber diese Mechanismen etwas durchschauen, können wir vielleicht die negativen Folgeeffekte etwas lindern. Das heißt, man müsste dann Merton natürlich auch auf ihn selbst anwenden. Es ist klar, dass auch das Wissenschaftsethos nicht nur positive Effekte produziert, sondern man kann sich ja dahinter verstecken und ganz anderes tun. Das Wissenschaftsethos hat laut Merton vier Imperative, institutionelle Imperative, sagt er. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine Privatgeschichte von ein paar Leuten, sondern Institutionen müssen unter anderem, wie zum Beispiel Universitäten, Akademien der Wissenschaften und wissenschaftliche Vereinigungen und so weiter, die müssen sich klar dafür aussprechen und eigentlich auch für ihre Einhaltung sorgen. Zu diesen vier Imperativen, das heißt Forderungen, gehören erstens einmal der Universalismus, ich werde das alles sofort erläutern, und der Kommunismus, der organisierte Skeptizismus und den vierten, den habe ich jetzt gerade vergessen, der kommt in der Folge gleich vor. Was ist Universalismus? Bei Merton, es gibt zahlreiche Universalismusbegriffe und sicherlich ist der wichtigste universalistische Menschenrechte. Entweder sind Menschenrechte für alle Menschen da oder sie sind keine Menschenrechte. Es gibt keine partikulären, exklusiven Menschenrechte. Bei Merton besteht die Forderung nach Universalismus darin, dass der Status, die Rasse und so weiter einer Person nicht unsere Bewertung der empirischen Ergebnisse, der Theorien, also der wissenschaftlichen Leistungen bestimmen darf, sondern im Gegenteil, jeder und jede, das betrifft dann natürlich auch die Frauen, weil die sind ja in der Wissenschaftsgeschichte sehr oft zurückgedrängt worden, durften ja Jahrhunderte lang gar nicht studieren und dann auch nicht promovieren und so weiter und so weiter. Man nennt es auch den Mathilde-Effekt, dass eben die Frauen, die nichts haben, dann, dass ihnen auch das noch genommen wird. Also jedenfalls ist es eine Reaktion auf sowohl die These der Nationalsozialisten, dass es eine jüdische Physik gäbe, nämlich die von Einstein, eine relativistische, und dagegen haben die Nationalsozialisten bzw. ihre Professorinnen und Professoren die Festkörperphysik, die arische Festkörperphysik gestellt. Und in der Sowjetunion gab es den Auftrag, gegen die bürgerliche, bourgeoise, westliche Selektionstheorie in der Biologie vorzugehen, also Zufall, genetische Variationen und Selektion als Hauptdeterminanten. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz der Stand der Forschung, sondern Stalin hat gesagt, der sowjetische Weizen kann auch in Sibirien lernen, Schnee und Winter und Kälte zu trotzen. Und er hatte dann einen Kumpanen in den Wissenschaftsreihen, der hat mit gefälschten Resultaten, mit gefälschten Ergebnissen geschönten auf einer Versuchsfarm das auch unterstützt. Die Affäre Lysenko verbindet sich damit. Alles, was ich jetzt erwähne, wird in einem kleinen PDF zu diesem Vortrag mit Literaturquellen, Links oder Anmerkungen ergänzt. Also jedenfalls hat ja Merton so circa 1942 diesen Artikel über das Wissenschaftsethos, genauer gesagt über Wissenschaft und demokratische Sozialstruktur, herausgebracht und war daher unter anderem unter dem Eindruck dieser seltsamen, nicht-universalistischen Wissenschaftskonzeption, dass es also eine arische Physik gäbe, eine jüdische, die man ablehnen muss, eine proletarische Genetik, eine proletarische Biologie, Entschuldigung, versus einer bürgerlichen Genetik. Ich bin natürlich ein unbedingter Anhänger dieser Forderung nach Universalismus. Der Kommunismus, das verwundert sehr, nicht zuletzt, weil es ja in Amerika diese McCarthy-Ära gab, wo es eine richtige Hysterie gab. Hinter jedem Regisseur, hinter jedem Schauspieler hat man Kommunisten vermutet und sie auch dann mit Berufsverboten belegt etc. Die mussten dann als Ghostwriter arbeiten und andere haben unter ihren Namen dann ihre Drehbücher oder Bücher rausgebracht. Kommunismus heißt bei ihm tatsächlich, dass die Produkte der Wissenschaft, die Theorien, die Formeln und so weiter, die Modelle, dass die kein Privateigentum darstellen, sondern ein öffentliches Gut sein. Und da sehen wir schon, dass eben diese Forderung nur für die Basic Research, für die Grundlagenforschung gelten kann, etwa Einstein, E ist M mal C Quadrat. Da wird niemand dafür Tantiemen verlangen können, während die Erfinder des Kronkorkens haben ihren Erben bis heute eine Einkommensquelle verschafft, weil, soweit ich weiß, fließen da immer noch Lizenzgebühren. Bei jeder Bierflasche, die sie öffnen, fließt eine Lizenzgebühren an die Erben dieses Erfinders des Kronkorkens. Das heißt, Technologie läuft anders, etwa über Patente. Wobei aber auch Patente eine Veröffentlichung sind, eine Veröffentlichungspflicht beinhalten, sodass die ganz Vorsichtigen gar keine Patente anmelden, weil sie damit der Konkurrenz ja viel zu viel Informationen preisgeben. Also Kommunismus wird heutzutage, behaupte ich, durch die Open Access-Bewegung praktiziert, die sich ja schon sehr weit ausgebreitet hat. Es gab eine Journalkrise. Die Journale wurden immer teurer und teurer Und die Universitätsbibliotheken mussten schon viele Bücherbestellungen canceln, um einfach sich die wichtigsten Journale leisten zu können. Und das hat auch viele Herausgeber und Autorinnen von solchen teuren Journalen gestört. Und es gibt da eine witzige Episode. Ich habe ja früher, das war noch vor Eurozeit, beim Album Wissenschaft gearbeitet und habe da einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, dass die Zeitschrift Brain, also Gehirnforschung, kostet als Bibliotheksabonnement 1 Million Schilling im Jahr. Das haben mir die Redakteure vom Standard nicht geglaubt. Jetzt musste ich da mehrere Quellen präsentieren, um das zu beweisen. Sie müssen klar sehen, es gibt Einzelabonnements. Wenn Sie als einsamer Mann oder Frau ein Abonnement bestellen, dann kostet das weniger. Wenn aber eine Universitätsbibliothek etwas bestellt, dann gehen die Verlage ja davon aus, dass nicht eine Person, sondern Dutzende, wenn nicht Hunderte, diese Artikel nicht nur lesen werden, sondern sogar fotokopieren. In den späteren digitalen Zeit läuft das sogar dann über die Netze der Universität, sodass also Tausende zugreifen können. Und dass dann diese Abonnements teurer sind, das ist für mich durchaus nachvollziehbar und ist an und für sich noch kein Skandal. Aber ob so eine Zeitschrift dann im Jahr wirklich 1 Million Schilling kosten muss, das war ja immerhin vor einigen Jahrzehnten, das heißt inzwischen wird das Journal wahrscheinlich noch teurer auf Dollar- oder Euro-Basis sein, das ist zu bezweifeln. Da gibt es ja auch Statistiken, wie die Gewinnraten in diesen Bereichen sind, das ist ein Ungeheuer. Und Open Access hat dann gesagt, es ist nicht nachvollziehbar, wenn etwas, was die öffentliche Hand, das heißt wir Steuerzahler und Steuerzahlerinnen finanziert haben, wenn eine solche Untersuchung erscheint, dass wir dann und nicht nur die steuerzahlenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern auch die steuerzahlenden Politikerinnen, Journalistinnen und so weiter, dass wir alle dann teuer dafür zahlen sollen, um die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die wir bereits finanziert haben, uns anschauen zu können, um sie kritisch zu überprüfen zu können, um sie vielleicht auch für unseren Alltag einsetzen zu können. Das hat länger gedauert, bis es zum Durchbruch kam. Am Anfang hat man vielleicht eher nicht ganz so erfolgreiche Artikel Open Access gestellt, entweder in Server von Universitäten oder in Fachrepositories, wie man das im Fachjargon nennt. Und ich selber habe zum Beispiel in einem Philosophie-Server von Herbert Rachowitz gegründet in Wien, in einem Soziologie-Server SSOR und in einem E-List, also Server für Informationswissenschaften, viele meiner Artikel untergebracht. Wobei ich ganz böse sagen muss, ich habe schon Artikel geschrieben für renommierte Bücher, Buchverlage und ich habe Artikel geschrieben bzw. Vorträge gehalten, auch Symposien, die dann veröffentlicht wurden, in ganz, wie soll ich sagen, bescheidenen Verlagen, die mir aber das Recht gegeben haben, den Artikel Open Access zu stellen. Das heißt dann auch suchbar zu machen und ihn ohne Schwellen herunterzuladen. Und Sie dürfen zweimal raten, welche Artikel wesentlich mehr Treffer erhalten haben, also Zitationen, die man etwa über Google Scholar dann nachkontrollieren kann. Jedenfalls habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Es haben sich dann auch viele Kollegen persönlich gemeldet und einem eingeladen oder zu Kooperationen oder zu Vorträgen und so weiter und so fort. Und diese Niedrigschwelligkeit ist wirklich ein Vorteil. Ich wollte dann eine Untersuchung machen, wie lange dauert es, wenn ich zugreife auf kostenpflichtige Journale, die aber von unserer Universitätsbibliothek für uns Universitätsangehörige kostenlos dargeboten werden. Die Universitätsbibliothek selbst muss natürlich viel Geld dafür zahlen. Und ich habe die Untersuchung in Kürze abgebrochen, denn ich muss es sagen, bis zu einer halben Stunde hat es gedauert, jeweils bis alle Zugangsprozeduren, Aufrufe, Passworteingaben und so weiter und so weiter passiert sind, dass ich den Artikel tatsächlich in Händen hielt. Und oft hat sich herausgestellt, ich bin natürlich ein Paria als Mac-User, muss ich böse sagen, dass der Artikel zwar für Windows-User freigeschalten war, aber nicht für Mac-User. Und so habe ich dann vom Verlag zum Teil eine eigene URL nur für Mac-User bekommen, um mir diesen Artikel runterzuladen. Das heißt, es hat auch noch eventuell ein paar Tage bis Wochen gedauert, bis ich zu diesem Artikel gekommen bin. Das heißt, der Zeitaufwand war so riesig, dass ich gesehen habe, Open Access Artikel, man sieht sie, man klickt sie an und zack, bumm, ist das PDF da. Ist wirklich Lebensqualität, ist ersparte Lebenszeit. Und auch die EU und viele andere sind dann drauf gekommen, viele Forschungsförderungsinstitutionen, dass Open Access eine sinnvolle Sache ist. Aber leider, muss ich böse sagen, wurde dann halt das Open Access-Wesen subventioniert. Und die Verlage haben sofort gesehen, das ist eine neue Einkommensquelle, wir können jetzt doppelt abschöpfen, wir kriegen Subventionen für Open Access Publikationen, wir bekommen von den Autoren Gelder, weil sie müssen zahlen dafür bei kommerziellen Organisationen, bei kommerziellen Journalen, dass sie bei uns diese Artikel hineinstellen können und ohne Copyright-Schutz, ohne Firewall von außen Open Access angeklickt werden kann. Und das wurde jetzt ein neues Geschäft, ich würde fast sagen, ganz böse neue Goldgrube. Trotzdem ist es ein Vorteil, wenn ich eben sofort auf einen Artikel zugreifen kann, ohne umständliche Prozedur, besonders wenn man nicht am Campus ist, sondern von außen über Web Access auf die eigene URL zugreift und ähnliches mehr. Also wir hatten einmal den Kommunismus, wir hatten den Ursalismus. Der organisierte Skeptizismus ist ein bisschen ein verwirrender Begriff, weil in der Philosophie versteht man darunter etwa, dass man bezweifelt, dass die Welt überhaupt existiert, und man kann ja argumentieren, alles ist nur in unserem Hirn drin und wir bilden uns das ein, alles ist Illusion. So ähnlich sieht es ja auch die indische Philosophie, alles sind Schleier und dahinter verbirgt sich erst das eigentliche Wesentliche. Aber gemeint ist beim Merton, dass alles kritisiert werden darf und kritisiert werden muss und alles untersucht werden kann und untersucht werden muss. Das ist keineswegs selbstverständlich. Ich kann mich erinnern, dass eine amerikanische Autorin Studien über das Verliebtsein, sie hat das Limerenz genannt, also es ging wirklich um das leidenschaftliche Verliebtsein, finanziert bekommen wollte, und die Republikaner haben im Kongress sich ganz empört gezeigt, dass sowas Heiliges und Kostbares wie die Liebe von Psychologinnen, Psychotherapeutinnen etc. da empirisch irgendwie untersucht werden darf, und haben gesagt, das darf nicht finanziert werden. Das Buch kam trotzdem raus und hat auch mich selber beflügelt, muss ich zugeben. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass sogar so etwas wie die Liebe schon unter Forschungstabus fallen kann. Der vierte Imperativ ist mir inzwischen wieder eingefallen, weil ich arbeite hier völlig ohne Manuskript und nicht einmal mit Stichwörtern, weil das Ablesen, das Schnelle von Manuskripten ist was ganz was Schreckliches, ist Desinterestedness. Uneigennützigkeit ist das auf Deutsch übersetzt worden. Auf jeden Fall heißt es nicht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kein Geld verdienen sollen. Sie sollen nicht also unter der Brücke auf Kartons und Unterkartons nächtigen und kostenlos für uns arbeiten, was ja lange Zeit der Fall war. Als Privatdozent etwa durfte man ja die Institutsräumlichkeit nicht einmal für die Lehre benutzen, dazu brauchte man eigene Wohnung, um die Studierenden einzuladen, und man durfte auch sonst keinerlei Gerätschaften und Räume benutzen für die eigene Forschung. Also früher war Wissenschaft ein absolutes Hungertuch, und auch heute gibt es ja noch das Schicksal der prekär Beschäftigten, der Lektorinnen und so weiter, die für wenig Geld lehren, zum Teil vollen Hörsaal, Audimax, und nach 8 Jahren müssen sie gehen, weil das sagt die Kettenvertragsregelung. Desinterestedness heißt, österreichisch übersetzt, was liegt, das biegt. Ne? Das ist die Kartenspielregel. Was liegt, das biegt. Man kann es nicht wieder rückgängig machen und umdrehen. Das heißt, was rauskommt, kommt raus. Wir dürfen nicht Ergebnisse verfälschen. Wir dürfen nicht im Nachhinein alles Mögliche korrigieren oder im Vorhinein schon so manipulativ das Ganze anlegen, dass genau das rauskommt, was etwa unser Auftraggeber hören möchte. Und dass dieses Imperativ Nummer 4 möglicherweise dasjenige ist, das am wenigsten eingehalten, praktiziert, realisiert wird, das befürchte ich schon, weil es ja da viele Befunde in diese Richtung gibt. Wobei wir aber hier schon wieder bei dieser Zweiteilung sind, es gibt die Welt der öffentlich finanzierten Wissenschaft, also im Wissenschaften, also im Prinzip, sagen wir mal, öffentlich finanzierte Universitäten. Das Übrige, wo sehr viel Privatgeld etwa drinsteckt, politische Macht oder was immer auch. Weil wir, wenn wir vergleichen Pharmaforschung und öffentlich finanzierte Forschung zum selben Medikament, zur selben Therapie, dann gibt es da Dutzende, nein, hunderte Vergleichsstudien oder auch große Meta-Analysen, das heißt eine Stufe drüber, wo eben dann zum Teil hunderte Studien fusioniert werden, sage ich einmal flapsig, dass die Pharmaforschung natürlich stärkere Therapieeffekte, positive, herausbekommt und geringere Adverse Effects, also Nebeneffekte, negative, und die öffentlich finanzierten mehr und schlimmere Nebeneffekte und weniger starke Therapieeffekte. Und dann gibt es auch den Schmäh, man kann einfach Medikamente nur gegen Placebos testen, das war eine Zeit lang der Goldstandard. Es ist aber nicht wichtig, dass ein Medikament überhaupt wirkt, sondern es ist wichtig, dass ein Medikament besser wirkt oder zumindest gleich gut bei gleich wenig schlimmen Nebeneffekten als die bereits bestehenden und zum Teil ganz billigen Medikamente. Und es gibt einen Fall, der fast weltberühmt wurde, wo eine Frau 4 Medikamente vergleichstesten sollte und rauskam, alle 4 wirken gleich gut. Jetzt könnte man annehmen, naja, das ist ja eh gut. Aber leider hat die Studie gerade jene Firmen auftergeben, deren Produkt viermal so teuer war wie die anderen. Die waren also wesentlich billiger, um ein Vielfaches billiger. Und daher hat diese Firma natürlich dieser Frau verboten, dieser Pharmakologin, dass sie das veröffentlicht. Sie hat sich nicht daran gehalten, hat sich dann natürlich eine blutige juristische Nase geholt und alles wurde wieder zurückgezogen oder vom Netz genommen und so weiter und so fort, aber das Gerücht, glaube ich, ist schon verbreitet worden und daher war sozusagen die Botschaft nicht zu stoppen, dass eben Ergebnisse, die dem Auftraggeber nicht gefallen, es schwer haben. Und es gibt ja eine große Studie über Publikationsklauseln, das heißt, wenn Sie Auftragsforschung betreiben, dann müssen Sie unterschreiben, dass der Auftraggeber, die Auftraggeberin alles sehen kann und letztlich zensurieren kann, beanspruchen kann, was sie produzieren, was sie veröffentlichen wollen. Und jetzt sind wir schon unmerklich in die anarchistische, sage ich mal, Vielfalt von wissenschaftlich, quasi wissenschaftlichen und sonstigen Aktivitäten gerutscht. Also neben diesem öffentlichen Sektor von öffentlich finanzierter Forschung, die eigentlich darunter versteht man dann natürlich auch die Forschung, die von öffentlichen finanzierten Forschungsfonds wie in Österreich, dem FWF oder in Deutschland der DFG, also Deutsche Forschungsgemeinschaft, oder in Amerika gibt es auch einen riesen Forschungsfonds. Also das versteht man unter öffentlich finanzierter Forschung. Und das Gegenteil oder die Parallelwelt, die man dann oft nicht als Basic Research, als Grundlagenforschung bezeichnet, sondern eben als angewandte Forschung oder Technologie, ist eben die Welt einerseits von Auftragsforschung, die wird zum Teil durchaus eben von öffentlich finanzierten Forscherinnen und Forschern gemacht, Aber sobald Sie einen Vertrag unterschreiben und in dem sind Publikationsklauseln drin, in dem ist das Recht auf Zensur drin und so weiter, dann verlassen Sie eigentlich das Wissenschaftsethos, weil Sie sind ja nicht mehr frei und Sie dürfen nicht mehr disinterested sein, also uneigennützig. Es gibt natürlich die Industrieforschung an sich, wo eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Angestellte sind eines großen Tabakkonzerns. Und dann ist es klar, sie sind Angestellte und es gibt Geschäftsgeheimnisse, sie dürfen nichts ohne das Erlaubnis ihrer Vorgesetzten veröffentlichen, sie müssen alles geheim halten und sie können da ganz größte Schwierigkeiten bekommen, wenn sie sich nicht dran halten. Und das Mindeste ist natürlich, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und hier hat sich leider gezeigt, dass etwa im Tabakwesen die großen amerikanischen Tabakkonzerne schon viele Jahrzehnte vorher, so circa ab 1950, wussten aufgrund eigener Forschungen, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt. Das haben ihre eigenen Forschungen der eigenen Forscherinnen und Forscher ergeben. Nach außen haben sie behauptet, alle, ja, das wissen wir noch nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, da müssen wir noch sehr viel forschen. Es gibt andere Variablen, also veränderliche Größen, die intervenierend sind, zum Beispiel schlechte Luft in Büroräumen. Es gab dann sogar Studien, dass Wellensittichhaltung Lungenkrebs produziert und nicht das Rauchen. Das waren aber Raucher, die auch noch an Lungenkrebs... es waren Raucher, die auch noch an Wellensittich hatten in ihrer Wohnung. Das möchte ich schon betonen. Und daher wissen wir schon, dass da eben gerade jene rausgezogen wurden, die halt Raucher waren und Wellensittich in der Wohnung hatten. Und man kann ja da viel tricksen, wenn man zumindest nicht öffentlich transparent kontrolliert wird. Warum wissen wir das alles? Erstens gab es auch irgendwann einmal Whistleblowers, das heißt Leute, die es mit ihrer Gewissen nicht mehr ertragen konnten, was da passiert. Und wenn wir uns die großen Skandale anschauen, nicht nur in den Wissenschaften, dann sind fast immer einige mutige Personen dabei, die natürlich dann größte Probleme hatten, die natürlich einen Arbeitsplatz verloren haben und so weiter. Obwohl es inzwischen schon Whistleblower-Schutzregelungen auch gibt. Also ohne Whistleblowers wüssten wir kaum etwas über diese Welt. Und es kam zu einem ganz großen Prozess, wo sämtliche Top-Manager, die führenden Manager der amerikanischen Tabakkonzerne, erstens mal vor dem Kongress geladen wurden. Da gab es eine Kongressanhörung. Ich habe mir den Film auch angesehen, wo sie natürlich alles geleugnet haben. Und es gab einen großen Strafprozess, in dem sie angeklagt waren und auch verurteilt wurden wegen Verschwörung gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit. Wenn ich etwas geheim mache und öffentlich das Gegenteil sage und das Ganze ist eben ein schwerer Schaden für die Öffentlichkeit, dann ist es nach dem amerikanischen Strafrecht eben eine Verschwörung und Verschwörung ist ein Tatbestand. Nicht nur in Amerika, aber vor allem dort. Und das ist insofern wichtig, weil man ja vorschnell ständig alles als Verschwörungstheorie belächelt. Und ich weiß nicht, ob es nicht Verschwörungen gibt, die sich hinter solchen Verschwörungstheorien die sich als Opfer von Verschwörungstheorien inszenieren und doch ein bisschen Verschwörung betreiben. Es ist klar, eine Verschwörungstheorie, wie sie eben abzulehnen ist, ist eine, wo geglaubt wird, man kann die ganze Welt steuern und da gibt es irgendwelche geheimen Clubs, die da alles perfekt steuern. Wir haben ja schon bei Merton gehört, das Steuern von makrosozialen Prozessen ist ganz schwierig, weil es immer zu nicht intendierten, also nicht beabsichtigten Effekten kommt und so weiter. Also das ist ja nicht gemeint, sondern es ist ganz klar ein abgegrenzter Geschäftsbereich, Tabakproduktion, der Versuch, die öffentliche Meinung zu beherrschen mit Public Relations Aktivitäten etc. Es haben sich dann auch in anderen Prozessen noch gezeigt, dass da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch gekauft wurden. Also ich glaube, das ist eindeutig Korruption. Alles geheim. Sie sollten als unabhängige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auftreten, aber eben Partei ergreifen für die Tabakkonzerninteressen und haben daher Tagungen veranstaltet und Pressekonferenzen gegeben und so weiter und letztlich immer Zweifel gesät, dass es umstritten ist, man weiß nichts Genaues und so weiter. Und es haben sich dann geschäftstüchtige Personen hatten die Geschäftsidee, dass sie Science Firms, Wissenschaftsfirmen gründen, und deren Slogan war wirklich und ist noch immer, soweit ich weiß, unser Produkt ist der Zweifel. Also diese Firmen wurden dann, ob in der, von der Asbestindustrie oder von anderen, engagiert, also von Wirtschaftszweigen von großen Konzernen, die eben große Schadenersatzforderungen gefürchtet haben und ähnliches, ihre Einschränkung ihres Gewinns, ihrer Geschäftsfelder und so weiter, des Absatzes. Und die haben sich dann daran gemacht, die bestehende wissenschaftliche Evidenz zu einem Thema, oft gibt es ja durchaus einen Experten und Expertinnen-Konsens, oft gibt es ihn auch nicht, muss man sagen, den zu mit verschiedensten Nadelstichen zu zerstören. Und leider lieben ja Medien den Konflikt. Sie wollen immer eine Story und sie wollen immer einen Guten und einen Bösen oder zwei Seiten, die einander bekämpfen, einen Boxkampf miteinander, einen Ringkampf miteinander betreiben. Und wir müssen uns die Metaphern anschauen, also die verbalen Bilder, die sie in den Medien lesen, wenn es Diskussionen gibt oder sonst was. Das sind oft solche martialischen Kampfsportbegriffe zu finden. Und die lieben es, dass es Konflikte gibt, und wenn es da ja irgendwen gibt, der sagt, naja, das glaubt man doch nicht so wirklich, dass da Rauchen zu Lungenkrebs führt, da gibt es ja noch ganz andere Faktoren, dann wird es begierig aufgenommen und sie werden quasi als Gleichwertige dargestellt. Das alles ist wichtig, diese mediale Logik, dass man alles als Konflikt aufbauen muss, damit spannend wird, damit die Leserinnen und Leser das auch lesen, weil wir ja sehr vorschnell immer Personen als aus irgendwelchen Gründen ganz dumme Wissenschaftsfeinde darstellen oder missverstehen, und oft haben die einfach nur Medien konsumiert, und zwar schon in der Vor-Social-Media-Ära ganz seriöse Medien, die eben etwas als Konflikt dargestellt haben, der inszeniert worden ist. Um viel Geld. Da wurden ja viele Millionen, hunderte Millionen Gelder reingesteckt in diese Kampagne. Das heißt, wir haben also das Wissenschaftsethos, das gilt an und für sich für öffentliche und öffentlich finanzierte Institutionen und Forschungen, aber schon da kommen Auftragsforschungen herein mit Publikationsklauseln, mit Zensur des Auftraggebers, mit Wünschen des Auftraggebers und auch meinem früheren Chef. Ich will da nichts Näheres sagen, weil sonst würde man alles gleich herausfinden können. Dem wurden schon große Projekte angeboten und viel Geld, aber es wurde dann dazu gesagt, aber rauskommen muss das und das. Das hat er dann ehrenwerterweise abgelehnt. Ich nehme an, ein paar andere werden nicht abgelehnt haben und das Geld genommen haben und auch die Forschung gemacht haben. Warum ist das auch so gefährlich? Weil ja der Staat sich zurückziehen will, immer stärker aus den großen Finanzierungen von Forschung, und weil uns allen eingehämmert wird, Drittmittel. Drittmittel ist ein komisches Wort, das sind keine Mittel der Universität, keine Mittel des Staates, sondern eben von Fonds oder von Wirtschaftstreibenden. Jetzt gibt es Fonds, die sind, würde ich mal sagen, über jeden Zweifel erhaben, wie unser FWF. Das ist okay als Drittmittelförderung, aber sobald es Auftragsforschung ist, mit Publikationsklauseln, mit Zensur, mit inhaltlichen Wünschen, was rauskommen soll, hört sich das Wissenschaftsethos auf. letztlich gibt es irgendwann einen bösen Artikel von Word über Auftragsvorstellung, den ich bis heute nicht mir beschaffen konnte, wo das auch so ähnlich drinsteht. Auftragsforschung ist leider mit Wissenschaftsethos nicht kompatibel. Es gibt dann natürlich noch andere Forschungszweige wie Geheimdienstforschung oder Militärforschung, wo wir auch zum Teil falsche Vorstellungen haben. Also in der Militärforschung geht es keineswegs nur etwa um neue Waffen, sondern die NATO hat schon seit Jahrzehnten Klimaforschung gemacht, Forschung zum Klimawandel. Und sie hat gesagt, der Klimawandel ist eine weitaus größere Bedrohung für die Sicherheit, es ging ja um Sicherheitsstudien bei der NATO, als der Terrorismus. Weil wenn das alles passiert, was die Klimaforscher und Forscherinnen prognostizieren, dann wird es noch zu ungeheuren Flüchtlingsströmen kommen von Millionen, Hunderten, Dutzenden, Hunderten Millionen von Personen. Dann wird es zu Wasserkriegen kommen. Wer hat Zugang zu dieser Quelle? Wer kann mit einem Staudamm den Fluss abklapsen und daher ist das Nachbarland dann ohne Wasser und so weiter und so weiter. Also jedenfalls hat die NATO schon vor langer Zeit gesagt, die größte Sicherheitsbedrohung ist der Klimawandel mit allen negativen Folgen. Also insofern ist das ja alles durchaus sinnvoll und richtig und dieser Aspekt wurde auch öffentlich verkündet und öffentlich verhandelt. Aber ansonsten ist klar, dass so eine Forschung geheim sein muss und die kann nicht Open Access unbedingt stattfinden. Aber es hat schon diese Geheimhaltung auch negative Effekte, denn es sollen die Rüstungsforschungsprojekte doch immer sehr ausufern. Es soll alles wesentlich mehr kosten, ein Vielfaches als zuerst, so ähnlich wie bei uns bei Bauprojekten halt, als zuerst versprochen oder ausgemacht. Und ich weiß nicht, ob eben Geheimhaltung der Effizienz so gut tut, ob nicht da Transparenz doch besser wäre. Aber noch einmal, es gibt Gebiete, da sehe ich es ein, dass wir das nicht öffentlich betreiben können. Jetzt hat mich dann irgendwann einmal aus meiner Naivität der amerikanische Physiker Feynman herausgeschreckt, denn er hat gesagt, er hat jetzt jahrzehntelang so öffentliche Forschung gemacht und Bücher geschrieben und Vorträge und so weiter, das übliche Programm. Und auch noch geheime Rüstungsforschung, geheime militärische Forschung. Und er will das nicht mehr. Denn er muss bei jedem Satz überlegen, darf ich den sagen, ist er aus meinem öffentlichen Bereich oder ist er aus meinem geheimen Bereich. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sozusagen offiziell dem Wissenschaftsethos folgen und für Disinterestedness und so weiter sind. Wobei ich das alles ja nur als normative Forderungen akzeptiere, nicht als Beschreibung, dass sich alle wirklich an diese vier Forderungen halten. Also jedenfalls wissen wir nicht, wie viele international gesehen, wir reden ja jetzt hier nicht von Österreich, Forscherinnen und Forscher gleichzeitig im offiziellen öffentlichen System sind und zugleich noch in geheimen Forschungsprojekten eingebunden sind. Damit man eben sieht, wie kompliziert das alles ist und dass es auch keine ruckzucki einfachen Lösungen gibt, weil das ist ja das Patentrezept von Populisten, dass sie behaupten, sie wüssten, wie das geht, ganz einfach, ganz simpel, ganz schnell. Und dann gibt es auch noch Leute, die glauben das, dass es ganz simple, ganz einfach, ganz schnelle Lösungen gibt, die noch dazu niemanden, zumindest niemanden von den Wählerinnen dieser Parteien wehtut. Jetzt gibt es natürlich auch noch viele, wie soll ich sagen, aufgrund der Kommerzialisierung der gesamten Wissenschaften, weil da eben so viel Geld im Spiel sind, weil Datenbanken etwa nur zur bibliografischen Versorgung und eben Zitationen messen zu können, damit man dann Universitätsrankings und Ähnliches erstellen kann. Gibt es also noch viele Sektoren, wo man sich streiten kann, gehört das jetzt zur Wissenschaft oder ist das eine Hilfswissenschaft? Die Zentimetrie hält sich auf jeden Fall für Wissenschaft und das würde ich auch selbst sagen. Hier gibt es wieder massive Interessen von außen. Wenn wir die Geschichte der Universitätsranking zum Beispiel ansehen in Amerika, da hat ja wie fast alles begonnen, dann war das ein Journal, ein ganz normale, möchte ich fast sagen, Illustrierte, die auf das Geschäftsidee kam, wir wollen die Studierenden und ihre Eltern mit Rankings beglücken, damit sie wissen, an welcher Universität, das ging damals um Law Schools in der ersten Phase, also um rechtswissenschaftliche Fakultäten, wohin sie ihre Kinder schicken sollen, damit sie eben eine optimale Ausbildung und optimale Berufschancen und Karrierechancen haben. Und am Anfang haben sich die Universitäten da massiv gewehrt dagegen. Dann hat diese Zeitschrift die böse Idee gehabt, zu sagen, wer nicht teilnimmt und uns keine Daten übermittelt, der wird einfach geschätzt. Und dann wurden natürlich alle diese boykottierenden Universitäten als ganz schlecht und gering eingeschätzt in den wichtigsten Parametern, wie man sagt. Also zum Beispiel Verhältnis Lehrenden zu Studierenden und ähnlichen veränderlichen Größen, also Variablen. Und dann haben die meisten, bis alle, natürlich das Handtuch geworfen und haben kapituliert und haben doch Daten geliefert. Also das sind einmal die Rankings, wo die Universitäten selbst Daten liefern müssen über ihre Organisation, zum Beispiel eben Relation Lehrende zu Studierenden. Also da gibt es ja große Unterschiede. Es gibt Massenuniversitäten und es gibt andere, wo man da ganz intim in kleinen, schönen Seminaren beieinander sitzt und so weiter. Und persönlich bekannt ist mit dem Lehrenden oder der Lehrenden. Es gab dann eine weitere Entwicklung, die sich mit dem Namen Eugene Garfield verbindet. Der hatte die Idee, einen Zitationsindex zu konstruieren. Das heißt, er hatte die Idee, dass man einfach die Literaturlisten von wissenschaftlichen Artikeln in die Datenbank hineinsteckt und nicht wie früher nur etwa die bibliografischen Angaben und vielleicht auch noch ein Abstract. Und dann kann man das umdrehen, man kann schauen, welcher Artikel wird von wem zitiert und man kann natürlich zählen, wie häufig wird ein Artikel zitiert, wie häufig wird ein ganzes Journal zitiert und so weiter. Und es gibt einen netten Aufsatz mit meiner Frau über die Vorgeschichte des Ganzen, wo der Garfield klagt, er hat wieder wo angesucht und er braucht es gar nicht erwähnen, natürlich ist ihm die Forschungssubvention nicht genehmigt worden. Das heißt, lange Zeit hat dieser Garfield darum gekämpft, Geld zu bekommen und ist auf großes Desinteresse und Widerstand gestoßen, bis irgendwann ihn ein Nobelpreisträger aus der Biologie, Joshua Lederberg, adoptiert hat, möchte ich mal sagen. Und der hat natürlich die absoluten Connections auf höchster Ebene. Und der hat ihm dann Geld besorgt für einen Genetics-Index, also für einen Genetik-Index. Und dann begann alles zu brummen und zu laufen. Es wurde als erstes ein großer Science Citation Index gegründet, alles noch auf Papierbasis. Das waren also meterlange Regale, etwa in der Universitätsbibliothek Bielefeld, wo ich das damals alles konsultiert habe. Die hatten alles, also viele, viele Meter. Fand es winzig auf Dünndruckpapier gedruckt, konnte man da alles nachschauen. Später gab es dann natürlich einen direkten Online-Zugang. Alles ungeheuer teuer, also eine Universitätsbibliothek muss da, das ist alles geheim, man darf es nicht wissen, aber über 100.000 Euro sollen quasi überall schon für kleinere Universitäten die Kosten für ein Jahr sein, für eine einzige Datenbank. Also jedenfalls wurde zuerst der Science Citation Index gegründet, dann der Social Sciences für die Sozialwissenschaften, inklusive Ökonomie etc., die wird ja international zur Sozialwissenschaft gezählt, und dann irgendwann noch die Humanities als dritte Zitationsindex, Buch und Datenbank. Von den ersten beiden, dem Science und dem Social Sciences Citation Index, wurden dann sogenannte Journal Impact Faktoren gebildet. das kann und will ich jetzt verbal nicht ganz detailliert darstellen. Sie können es aber bitte nachschauen und nachlesen im PDF und in den dort zitierten Arbeiten von mir. Es wird jedenfalls die durchschnittliche Zitation eines Artikels der letzten 2 Jahre ganz grob formuliert, es ist wohl falsch, wenn ich das so sage, gemessen unter Anführungszeichen. Das heißt, es werden alle Zitationen zu einem Journal dividiert durch die Zahl in 2 Jahren, dividiert durch die Zahl in 2 Jahren der citable, der zitierfähigen Artikel. Und das, dieser Gummiparagraf, diese Gummibestimmung ist ganz fatal, denn was zitierfähig ist, bestimmen dann Indexierer, das sind die Leute, die eben schauen, dass alles in die Datenbank hineinkommt und dass es ordentlich etikettiert wird. Und wenn jetzt ein Letter, also ein Brief, es gibt ja viele Briefe an Journale, die enthalten nur sehr wichtige Informationen, wenn die auch eine Tabelle enthält, dann wird er von Indexierer oft als citable report eingestuft und ohne Tabelle vielleicht nur als Letter. Und so kann ich also schon steuern, ob ich will oder nicht, ob ein Journal einen hohen oder niedrigen Impact-Faktor hat. Und Impact ist natürlich eine militärische Metapher, das ist die Geschosswirkung. Zum Beispiel uranummantelte Geschosse haben eine größere Geschosswirkung etwa bei Panzern als andere Geschosse. Das alles ist furchtbar kompliziert und ist furchtbar aufwendig und ist ein Riesengeschäft. Und es hat die Wissenschaften völlig verändert. Früher hat man noch Artikel gelesen, früher hat man, wenn man einen Posten besetzen wollte, sich eben damit beschäftigt, das hat dieser Mann, diese Frau publiziert, geforscht und so weiter. Jetzt gibt es überall Kennzahlen, zum Beispiel die Impact-Faktoren der Journale, in denen die Person publiziert hat. Es gibt jede Menge neue Strategien, zum Beispiel, dass man möglichst viel Co-Autoren braucht und Co-Autorinnen. Und wenn man die Co-Autoren rausrechnet, dann gibt es gar keinen Fortschritt. Also es wird immer gesagt, es gibt immer mehr Publikationen, das zeigt, es wird immer mehr geforscht. Aber es scheint so zu sein, ich sage absichtlich, vorsichtig, es scheint so zu sein, dass viele halt einen Tauschhandel betreiben. Sie sagen, ich schreibe dich bei mir als Autor drauf, dafür schreibst du mich bei dir als Autor drauf. Und wenn ich 5 Freunde habe, dann tut sich das schon ordentlich aufschaukeln. Zugleich zeigt sich auch, wenn mehr Autoren, mehr Autorinnen auf einem Paper stehen, dass die auch öfter zitiert werden. Jetzt denke ich mir damit ganz böse, weil jeder Autor, jede Autorin 5 Freunde hat. Das meine ich gar nicht als Freund der Wirtschaft, sondern die schätzen ihn und die schätzen sie, was sie da publizieren, was sie forschen. Dann hat eben ein Einzelautor 5 Zitationen, sicher, sozusagen die Kernwählerschaft. Wenn ich jetzt 5 Co-Autorinnen habe, sind es schon 25, das ist 5-mal so viel. Das heißt, es wird da auch von Gaming gesprochen, dass man mit verschiedenen Tricks diese Ergebnisse auch pushen kann, das heißt verbessern kann. Das ist ein eigener Sport, möchte ich fast sagen. Und wir sehen, wir sind dann jetzt schon ganz weit weg, etwa vom Universalismus beim Mörden. Weil wenn nicht mehr egal ist, welcher Sender gesendet hat, weil wir müssen uns die Forschungsergebnisse ernsthaft anschauen, sondern wenn nur mehr die Ergebnisse, die in High-Impact-Journalen, also die häufig zitiert wurden, wichtig sind. Und die Perfidie ist ja, dass nicht die Zitationen des einzelnen Artikels wichtig sind, sondern ob ich da drin stecke. Denn es hat sich gezeigt, dass vielfach 1, 2 methodische Artikel, die also wirklich was Wichtiges herausgebracht haben, was alle verwenden können oder müssen, und auch Software muss auch zitiert werden, dass die oft den Hauptpool an Zitationen bringen und viele sind da dann nur Trittbrettfahrer. Sie kommen rein, etwa in Nature, Science, Plus One, werden selbst gar nicht allzu häufig zitiert. Aber sie gelten als High-Impact-Journal-Publikierende. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht völlig verwirrt, aber wer behauptet, man kann Wissenschaft in den Science Slam in ein paar Minuten erzählen, zumindest was das Betriebssystem und alles, was hinter den Kulissen passiert, betrifft, dann ist er ein Märchen oder sie eine Märchenerzählerin. Wir haben also jetzt gesehen, es gibt zwar Wissenschaftsethos, aber dann gibt es schon viele andere, sagen wir mal, Wissenschaftsaktivitäten, wo das Wissenschaftsethos nicht gilt oder nur teilweise gilt. Und wenn ich jetzt immer mich aufs Wissenschaftsethos berufe und sozusagen so tue, als ob Wissenschaft ganz was Heiliges wäre und nicht dazu sage, das ist aber dann viele, und zwar ökonomisch gesehen sogar zahlreichere und wichtigere Gebiete gibt, wo ich eben Zensur habe, wo ich Interessen habe, wo geschaut wird, dass was rauskommt, was rauskommen soll, dann ist es ein bisschen irreführend, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und das ist ein großes Problem. Wie man das lösen könnte, also auf jeden Fall gibt es das Vorschlag von Forschungsregistern, das wird in der Medizin auch zum Teil schon praktiziert. Wenn ich eine Forschung mache, etwa eben Pharmaforschung, dass ich im Vorhinein angebe, welche Stichproben ziehe ich, also welche Personenart, wie groß ist sie, wie ziehe ich sie, Zufall oder was immer auch, dass ich dann sage, welche Hypothese habe ich, also in dem Fall natürlich, dass das Medikament gut wirkt und wenig Nebenwirkungen hat, bei anderen medizinischen und sonstigen Fragen ist es ein bisschen komplizierter. Und dass ich auch noch dazu sage, das wird einige vielleicht wundern, dass ich welche statistischen Verfahren ich einsetze. Denn je nachdem, was ich nehme an statistische Auswertungsverfahren, kommt was anderes raus. Und da gibt es, ich kenne auch solche Leute oder kannte sie, da gibt es Leute, die können also wirklich aus einer Fülle von Verfahren schöpfen und doch sehr ganz gut steuern, was rauskommt. Wenn ich aber im Vorhinein mich festlegen muss, dann kann ich es zwar hinterher ändern, aber ich muss immer sagen, ich habe das so und so angelegt oder wir haben es so und so angelegt und wir mussten aus den und den Gründen das ändern. Dann wissen wir zumindest, die Autoren haben sehr große Abweichungen von ihrem Originalforschungsdesign, wie man das nennt, und zumindest ein paar Warnleuchten könnten dann vielleicht aufleuchten. Warum ist das alles so wichtig? Es gibt eine ganz berühmte Forschung von einem Psychologen namens Milgram. Der hat erforscht, ob sich durch die Autorität der Wissenschaft vermittelt, Personen dazu hinreißen lassen, Menschen zu foltern, um ihnen ihre Lernleistungen zu verbessern. Dieses Foltern war natürlich simuliert und sie haben nur Töne, also Jammern, Seufzen, Wehklagen und so weiter gehört. Aber es soll halbwegs realistisch gewesen sein. Und er wollte natürlich rauskriegen, dass jeder foltern oder fast jeder foltert, wenn er eben von der wissenschaftlichen Autorität dazu aufgefordert wird. Er hat von 12 Stichproben, also er hat da 12 Versuche gemacht, 9 weggeworfen, soweit wir inzwischen wissen, weil da kam was anderes raus. Und auch bei den anderen hat er ein bisschen schwammig alles formuliert und die Unterschiede weggelassen, wie stark wurde diesen Versuchspersonen sozusagen zugesetzt, weil manche haben gesagt, wenn sie nicht weitermachen, ist die ganze Forschung tot und wir müssen alles abbrechen und so. Man kann ja Laien mit allen möglichen Scheinargumenten zum Teil beeindrucken. Also das ist ein Beispiel und inzwischen wissen wir, es gibt verschiedenste Variationen. Es gibt auch Studien über Beta-Blocker, also das ist ein Herzmedikament, da haben sie dann die Todesfälle weggelassen und schon war es eine schöne Untersuchung. Das heißt, die und das geht ja nur, wenn ich nicht weiß, wie groß die Stichprobe ursprünglich war. Weil dann fällt ja auf, da fallen 5 Fälle und dann kann man dem nachgehen. In der Biologie ist es inzwischen schon so weit, dass zum Teil die Daten, da kann man natürlich schon bei den Daten manipulieren, aber es ist halt schon sehr aufwendig alles, dass man die Daten abliefern muss auf einen eigenen Server und allen, die Sekundäranalysen machen wollen, das heißt diese Daten analysieren, obwohl sie sie nicht erhoben haben, das gestatten muss. Und da kenne ich auch schon Fälle, wo dann ein Forscher, etwa in der Kristallographie, das ist so Röntgentechnik für ganz winzige Phänomene, dass eben eine Reanalyse von diesen Daten dazu geführt wurde, die Publikation bzw. einige Abbildungen davon und einige Tabellen als Betrug zu entlarven. Denn wenn ich nur als Referee, über dieses Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, das wäre auch noch eine anfühlende Geschichte, als Peer-Reviewer, als Gutachter nur das Paper vor mir habe und nicht nachrechnen kann und nicht vergleichen kann, was sagen die Daten, wenn ich sie analysiere und was behauptet der Autor, die Autorengruppe, dann bin ich schon sehr, dann muss ich schon sehr gutgläubig sein, auch wenn man einiges als Experte, als Expertin natürlich erkennen kann. Man kann auch erkennen, zumindest können das gute Mathematiker oder Statistiker, ob Datenergebnisse zufällig sind oder ob da jemand gemogelt hat, weil die Leute haben alle einen Drill oder Drang nach irgendwas, was weiß ich, eine Vorliebe für die Zahl 7 oder was immer auch. Ich möchte jetzt hier Schluss machen, fast so ratlos wie Sie vielleicht. Also eine Möglichkeit, diesem Treiben ein Ende zu setzen, wäre Forschungsregister. Man muss sich im Vorhinein festlegen, damit man hinterher nachschauen kann, haben die Autorinnen ihre Forschungsexposé befolgt oder haben es große Abstriche gemacht. Und dann kann man immer sagen, wo sind jetzt die 500 Fälle, die Sie vorher in der Forschungsdesign drin hatten und die jetzt nicht mehr in dieser Publikation stecken. Wo sind die verschwunden? Wo sind sie versickert? Ich halte es auch für schlecht, wenn wirtschaftlich finanzierte Studien dann vom Staat noch verdoppelt werden finanziell, sondern es gehört immer Konkurrenz her, das haben wir schon gehört, Pharmaindustrie, dass öffentlich finanzierte Forschung kritischere Resultate rausbekommen als die Industrieforschungen. Also das wäre auch wichtig, immer Konkurrenz schaffen, Parallelität, keine Monopole und dass wir an der Forschungsethik von alles und allem arbeiten müssen, also sowohl in den Universitäten, schon in den Studiengängen muss das natürlich überall hineinkommen, als auch bei den Forschungsförderungsinstitutionen, das ist zum Teil ja schon auch passiert. Vielfach muss natürlich auch ein ethisches Peer-Review gemacht werden, das heißt, es muss überlegt werden, ist die Untersuchung überhaupt ethisch zulässig, und auch bei diesem Milgram-Experiment kamen da ja zumindest im Nachhinein ganz schwere Bedenken und es wurde gesagt, so eine Forschung darf man nicht. Und es gab ja dann irgendwann eine Replikation, also eine Wiederholung, weil die war ganz abgeschwächt und eigentlich nicht vergleichbar mit dem Original. Das heißt, wir brauchen Ethos, Ethik in der Wissenschaft, aber so einfach ist es nicht und mit ein paar Sonntagsreden und mit ein paar einfachen Regeln ist das nicht zu stemmen, weil wir eben immer damit rechnen müssen, dass sich gefingelte Leute eben Ausweichstrategie basteln, dass sie gamen, also spielen, und das ist die Situation. Und wenn es jetzt Leute gibt, die einzelne Wissenschaften kritisieren, wenn es Leute gibt, die einzelne Ergebnisse auch kritisieren, dann muss das keineswegs Wissenschaftsfeindlichkeit sein, das kann sogar Liebe zur Wissenschaft sein, weil sie eben wollen, dass Wissenschaft halbwegs sauber und vor allem transparent betrieben wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit.